Wirtschaftlich gesehen erhöht eine Krise erstmal die Ungleichheit. Es gibt praktisch niemanden, der wirtschaftlich von dieser Krise, Rezession, wirtschaftlichen Abschwung profitieren. Wie wichtig Solidarität ist, wie wichtig Gemeinschaft ist, bitte haltet die Leute an Bord. Soziale Marktwirtschaft heißt auch in Krisenzeiten enger zusammenzustehen.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu, und zwar jeden Tag zu einem neuen Thema. Heute geht es um die Frage, ob wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können. Und zu Gast ist Professor Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Ja, Herr Fratscher, wie groß sind denn die Chancen, dass am Ende wir alle da stehen und sagen, das war ein Albtraum, aber jetzt geht es allen besser?
Ach, ich denke, wenn man sich vergangene Krisen anschaut, dann war es häufig der Fall, nicht immer, aber häufig der Fall, dass doch man was aus der Krise gelernt hat, dass man doch verstanden hat, was man besser zu tun hat. Und ein positiver Aspekt, den ich hoffe, dass er aus der Krise hervorkommt, ist, wie wichtig Solidarität ist, wie wichtig die Gemeinschaft ist, dass man realisiert, ja, so ein Virus, so eine Pandemie können wir nur gemeinsam bewältigen. Es erfordert von jedem, dass er sich an gewisse Regeln hält. Es ist egal, wie viel Einkommen sie haben, es ist egal, wer sie sind. Diese Risiken oder diese Unterschiede kennt das Virus nicht.
Das hoffen Sie als Mensch, aber nicht als Ökonom. Ökonomen sehen ja, dass die Gesellschaft sich in den letzten Jahren zunehmend auseinanderdividiert hat, dass einzelne Gruppen entstanden sind, die untereinander nicht solidarisch sind und auch nicht solidarisch denken, dass der Zusammenhalt insgesamt schlechter geworden ist, dass die Ungleichheit gestiegen ist. Die Hoffnung, die Sie jetzt formuliert haben, hält der Analyse nicht stand.
Na, es ist eine gesellschaftliche Perspektive, und ich denke schon, dass wir nach 2008, 2009 und nach der europäischen Finanzkrise gesehen haben, schon in diese Richtung geht, dass es so ein bisschen ein Soul-Searching, dass es eine Suche gibt darum, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben, dass es schon viele Konflikte gibt, aber die hoffentlich dann konstruktiv sind. Aber Sie haben natürlich recht. Wirtschaftlich gesehen erhöht eine Krise erstmal die Ungleichheit. Das ist wie mit vielen Dingen.
Ich meine, das war doch bei der Finanzkrise, war doch das, was wirklich nachhaltig Menschen gestört, verärgert, verletzt und verbittert hat, war, dass zum ersten Mal in der deutschen Geschichte jedenfalls nicht die Starken für die Schwachen eingetreten sind. Das ist ja das Prinzip, nachdem so ein Sozialstaat funktioniert, dass man denkt, die Starken, Leistungsfähigen treten für die Schwachen ein, indem sie mehr Steuern zahlen, mehr Sozialbeiträge zahlen, indem sie eben denen helfen, die nicht so viel verdienen. Wie groß sind denn die Chancen, dass wir das gelernt haben, dass es diesmal andersrum gehen muss?
Ich würde das eigentlich über jede Krise und jede Rezession sagen, dass eigentlich in der Regel die schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft und auch eines Wirtschaftssystems immer am meisten darunter leiden, weil sie sich am wenigsten schützen können. Nehmen Sie es über Beschäftigung. Wer hat nicht nur 2008, 2009, aber auch in der, ja, der Zeit, als Deutschland der kranke Mann Europas war, Anfang der 2000er Jahre, auch da war eine Rezession. Gehen Sie zurück in die letzten 70 Jahre. Das ist die Tragödie. Menschen, die eine geringe Qualifikation haben, die schlecht bezahlte Berufe haben, die in manchen Sektoren sind, sind viel verletzlicher, weil sie halt die Ersten sind, die ihren Job verlieren. Und so wird das, befürchte ich, diesmal auch sein.
Und wenn wir das in den letzten 70 Jahren nicht gelernt haben, warum sollen wir es jetzt in den nächsten 7 Jahren lernen können? Sie haben angefangen mit der Hoffnung. Sie haben gesagt, Sie hoffen, dass die Solidarität gestärkt ist.
Ja, ich hoffe, dass es jetzt ein Umdenken gibt, weil so in einer globalen Finanzkrise gibt es ja auch immer mehr Narrative, die sagen, ja, die Banken müssen wir retten, das ist ja gar nicht deren Schuld, es ist alternativlos, geht gar nicht anders. Und jetzt ist es schon ein bisschen anders gelagert. Der Ursprung der Krise ist ja nicht im Finanzsystem, sondern der Ursprung der Krise jetzt ist ein Virus, das potenziell jeden Menschen betreffen kann. Und alle müssen sich ähnlich dagegen schützen. Einige können es besser als andere, aber das ist die Ausgangslage. Und ich hoffe schon, dass diese Krise zeigt, nur wenn alle an einem Strang ziehen, können wir den Virus Einhalt gebieten, können wir auch wirtschaftlich aus der Krise herauskommen. Das stimmt mich so ein bisschen optimistisch. Sie mögen recht haben, dass das vielleicht auch Wunschdenken ist, aber ich denke schon, dass es uns klar machen sollte, wie wichtig Solidarität ist, wie wichtig Gemeinschaft ist, dass man sich gemeinschaftlich auch an die gleichen Regeln hält. Weil wenn sich 90% an die Regeln halten und 10% tun es nicht, dann verbreitet sich das Virus weiter.
Gibt es denn ökonomische Gründe dafür? Die 10%, die sich nicht dran halten, sind vielleicht am Ende die, die gestärkt da rausgehen und die in der Zeit, wo die anderen brav zu Hause waren, die Geschäfte gemacht haben. Was ist der ökonomische Grund, nach Regeln zu spielen und Regeln nach einer Krise auch noch höher wertzuschätzen als zuvor?
Na, die Regeln sind ja relativ klar. Es muss allen bewusst sein, dass wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen. Wenn die Ansteckung nicht gestoppt werden kann, dann werden immer mehr Menschen betroffen sein, krank werden, dann wird auch der wirtschaftliche Schaden für alle größer sein.
Sie sagen das so, als stehe das fest, aber es ist ja nicht so, dass es feststeht. Der ökonomische Gewinn könnte ja sich einfach nur anders verteilen.
Naja, aber ich denke schon, dass wir in Deutschland gute Institutionen haben, die das hoffentlich verhindern werden, dass es hier einen Missbrauch gibt. Und im Augenblick habe ich auch das Gefühl, dass schon eine hohe Solidarität da ist. Also es muss uns bewusst sein, es gibt praktisch niemanden, der wirtschaftlich von dieser Krise, Rezession, wirtschaftlichen Abschwung profitieren kann. Wenn man jetzt mal, keine Ahnung, Apotheken und Verkäufer von
Toilettenpapier
und Pasta mal ausnimmt. Es gibt eigentlich keine wirklichen Gewinner. Und das ist anders, als das in vergangenen Rezessionen oder Krisen war. Und das stimmt mich auch optimistisch, dass man da zumindest national am gleichen Strang zieht.
Nehmen wir mal an, das ist jetzt tatsächlich so ein Wendepunkt in einer gesellschaftlichen Entwicklung und alle sind am Ende dieser Krise der Auffassung, wir können das besser. Was ist besser für das Wachstum, für die Unternehmen, für die Gewinne, für den Wohlstand, wenn Menschen weniger unterschiedlich sind als zuvor?
Naja, jede Gesellschaft hat eine gewisse Ungleichheit.
Das ist ja auch gut, weil die spornt ja Menschen
an,
Leistung oder Erfolg zu haben.
Ja, und es spiegelt einfach auch in vielen Fällen einfach eine bewusste Wahl von Menschen wider. Nicht jeder will Abitur machen, nicht jeder will studieren, nicht jeder will Risiken eingehen. Andere wollen das und es ist okay, dass man andere unterschiedliche Entscheidungen trifft. Aber ich glaube, das Bewusstsein, Ungleichheit hat diese beschreibende Perspektive, aber es hat auch eine normative Perspektive in dem Sinne, dass es wirtschaftlich schädlich sein kann, wenn diese Ungleichheit dadurch entsteht, dass viele Menschen keine Chance haben, sich einzubringen, ihre eigenen Talente, Fähigkeiten zu entwickeln, im Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an der sozialen Marktwirtschaft, wie sie in Deutschland heute funktioniert, dass die Chancengleichheit eben nicht gegeben
ist. Dass sie verfestigt ist. Und Sie würden jetzt sagen, eine Krise wirbelt einfach ganz viel durcheinander, wirbelt viel mehr auch an Status und an Besitzständen durcheinander, als wir das heute denken und uns vorstellen. Und allein in diesem Durcheinanderwirbeln entsteht eine neue Situation, in der Menschen ihre Chancen besser nutzen können oder in der die anderen wacher und sensibler dafür werden, dass jeder eine Chance haben muss.
Für mich eher das Zweite, dass alle realisieren, letztendlich kann eine Gesellschaft und damit auch wirtschaftlich eine Marktwirtschaft nur erfolgreich sein, wenn sie möglichst vielen Menschen solche Chancen eröffnet.
Gucken Sie in die USA, da hat man das im Moment anders. Da ist die soziale Mobilität noch schwächer als in Europa. Super erfolgreiche Volkswirtschaft. Gucken Sie nach China. Super erfolgreiche Volkswirtschaft, ohne dass es großartig soziale Mobilität jedenfalls bis zu einer bestimmten Grenze gibt.
Es ist immer die Frage, wie man sich als Vorbild oder als Orientierung nimmt. Und für mich wären das eher die nordischen Länder. Wären es eher Länder wie Norwegen, wie Schweden, wie Finnland, wie Dänemark, die sehr ähnliche Gesellschaftsvertragen, ähnliche soziale Marktwirtschaft haben wie wir, die viel mehr in Bildung investieren.
Kommen die besser durch die Corona-Krise als wir?
Die werden natürlich auch und haben auch Menschen, die sterben und betroffen sind, aber sie haben ein sehr gutes Gesundheitssystem. Das ist beispielsweise der große Unterschied zu den USA. In den USA gibt es 26 Millionen Amerikaner, die keine Krankenversicherung haben. Deshalb ist dieser Widerspruch, eine sehr hohe Mortalitätsrate in den USA, liegt eigentlich wahrscheinlich ausschließlich daran, dass viele Menschen einfach gar nicht getestet werden. Und wenn Sie sich die nordischen Länder anschauen, wo die Mortalitätsrate sehr gering ist, weil es einfach ein sehr gutes Gesundheitssystem gibt, nicht nur für einige wenige, sondern für alle ein gutes Gesundheitssystem. Auch in Deutschland haben wir ein hervorragendes Gesundheitssystem, auch für alle, wo alle von profitieren. Also ich denke schon, dass wir auch eine Menge haben, das sehr gut funktioniert, nur dieses Bewusstsein. Wir müssen gucken, dass wir alle mitnehmen, dass es eine Solidarität gibt. Denn nur wenn es Solidarität gibt, kommen wir aus dieser Krise raus. Nur dann können wir auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist sicherlich eine Hoffnung, aber auch eine Erwartung, dass dieses Bewusstsein durch diese Krise gestärkt wird.
Würden Sie sagen und jetzt eine Wette machen wollen, dass am Ende die Länder mit einer sozialen Marktwirtschaft, wie Sie sie beschreiben, also Deutschland vielleicht am unteren Ende, aber die nordischen Länder, die skandinavischen Länder am oberen, dass Länder mit einem solchen politischen System und auch wirtschaftlichem Regime besser abschneiden als sowohl die kapitalistischen, also USA, England vielleicht, also die sehr, sehr stark auf Wettbewerb setzen, oder auf der anderen Seite die eher sozialistischeren wie die südlichen Euro-Länder. Werden wir zu den Besseren gehören?
Ja, davon bin ich fest überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, weil soziale Marktwirtschaft heißt, auch in Krisenzeiten enger zusammenzustehen, ein Sozialsystem zu haben, das gerade dann die Schwächsten mit auffängt, sei es im Gesundheitssystem, sei es im Arbeitsmarkt. Beispiel Kurzarbeitergeld. Das ist ein Fremdwort in den USA oder auch in vielen südeuropäischen Ländern oder in China gibt es das gar nicht, dass man sagt, wir verstehen, Unternehmen haben Probleme, ihre Beschäftigten zu halten. Wir wollen nicht, dass sie die entlassen. Hier gibt der Staat und letztlich die Steuerzahler Geld dem Unternehmen, um zu sagen, bitte haltet die Leute an Bord. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir besser aus dieser Krise hervorkommen werden. Besser in dem Sinne, dass weniger Menschen sterben, dass weniger Menschen auch infiziert werden, dass die wirtschaftliche Erholung nachher schneller gehen kann, weil eben nicht so viele Unternehmen pleite gehen. Das ist schon meine Erwartung. Eine der großen Stärken dieser sozialen Marktwirtschaft ist, dass sie resilienter ist, dass sie sich halt besser gegen solche Krisen wehren kann.
Vielen Dank, Herr Fratscher.
Sehr gerne.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.